Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Eigentlich wollten die Beschäftigten der großen Berliner Krankenhausgesellschaften Charité und Vivantes 3 Tage lang streiken. Zumindest bei Vivantes aber hat das Arbeitsgericht den Ausstand am Mittag untersagt. Begründung: die Notversorgung der Patienten sei nicht sichergestellt. Jan Menzel aus der landespolitischen Redaktion berichtet.
Wut und Empörung bei den Beschäftigten sind riesig. Vor der Vivantes-Zentrale haben sich mehrere hundert Beschäftigte versammelt.
Nein, das macht uns wütend, das macht uns traurig, wir können nicht mehr.
Wir haben kein Vertrauen mehr in die Politik. Die Politik hatte 100 Tage Zeit, sich Gedanken zu machen und sich an den Tisch zu setzen mit uns und mit der Geschäftsführung. Und nichts ist passiert.
100 Tage, so lange lief ein Ultimatum der Gewerkschaft Verdi an die Klinikleitung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und mehr Pflegekräfte auf den Stationen. Das sind die Forderungen der Beschäftigten, die Vivantes ignorierte. Verdi antwortete mit Streik und wird nun vom Arbeitsgericht ausgebremst. Verdi-Verhandlungsführerin Maike Jäger.
Wir können eine einstweilige Verfügung, die wir halt heute Morgen bekommen haben, nicht ignorieren. Wir sind, so wie es momentan aussieht, gezwungen, heute im Laufe des Tages den Streik runterzufahren.
Das Gericht hatte bemängelt, dass es keine Notdienstvereinbarung gibt und den Streik deshalb für unzulässig erklärt. Die Klinikleitung bezweifelt zudem, dass Verdi überhaupt seinem Arbeitskampf aufrufen darf und sieht die Gewerkschaft in der Friedenspflicht, wie Vivantes Geschäftsführer Johannes Dankert.
Wir respektieren selbstverständlich das Streikrecht. Ich wiederhole den Satz. Wir respektieren selbstverständlich das Streikrecht. Es muss aber rechtskonform ausgeübt werden.
Auch weil Wahlkampf ist, erscheint die Riege der Spitzenkandidaten vor der Vivantes-Zentrale. Bettina Jarasch von den Grünen, Klaus Lederer von der Linken, Franziska Giffey von der SPD und Kai Wegner von der CDU. Alle 4 sprechen mit der Vivantes-Geschäftsführung. Auch der regierende Bürgermeister wird kontaktiert. Eine Lösung bringt das aber nicht. Dabei sei eine Notdienstvereinbarung beileibe kein Hexenwerk, meldet sich Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi, SPD, zu Wort.
Nun bin ich nicht mit am Verhandlungstisch, aber ich stelle mir das nicht so kompliziert vor, dass man eine Notdienstvereinbarung abschließt. Das legitime Recht, streiken zu wollen, in Einklang bringt mit Versorgungssicherheit.
Wie es nun weitergeht für die Beschäftigten im größten kommunalen Klinikkonzern Deutschlands, liegt vorerst in den Händen von Juristen. Das Arbeitsgericht will sich am Dienstag in einer mündlichen Verhandlung erneut mit der Rechtmäßigkeit des Streiks beschäftigen.
Jan Menzel, Berlin. Unbehindert streiken können dagegen wieder die Lokführer, die in der Gewerkschaft GDL organisiert sind. Erneut legen sie für 2 Tage einen Teil des Bahn- und S-Bahn-Verkehrs lahm. Etwa jeder 2. Zug ist betroffen. Unsere Reporterinnen haben die Folgen in der Region recherchiert. Es beginnt Raphael Knopp an der Berliner Ringbahn.
Normalerweise rollen hier an der Messe Nord die Ringbahnzüge im 5-Minuten-Takt. Dass auf einigen Linien überhaupt nichts rollt, stimmt daher viele genervt.
Ja, es ist sehr unpraktisch, gerade jetzt auch in Berlin, wenn es wieder losgeht. Die meisten jetzt wieder Büroarbeiten wollen, können, sollen. Und hätte ich heute nicht einen wichtigen Termin, hätte ich auch von zu Hause arbeiten können. Aber es ist nun mal, wie es ist.
Ich konnte die Ringbahn nicht nutzen. Ich muss früher los einfach.
Viele sind zwar besser vorbereitet als beim letzten Streik vor rund 2 Wochen, doch der Weg zur Arbeit dauert heute Morgen für einige deutlich länger. Im Schnitt 30 Minuten. Wer zügiger zur Arbeit wollte, der stieg auf Carsharing oder Taxen um.
Eigentlich ein bisschen lächerlich, aber mit dem Wetter und dem Regen habe ich auch um die Zeit keine Lust, dahin zu laufen. Also ja, sonst würde ich die Ringbahn nutzen. Geht ja jetzt gerade nicht.
Insgesamt sind rund 60% der Bahnen stehen geblieben, 40 auf den Schienen unterwegs. Bedient werden in einem weit ausgedehnten 20-Minuten-Takt die Linien, die die Außenbezirke mit dem inneren Ring verbinden, wie zum Beispiel die S1 zwischen Potsdam und Oranienburg. Darunter aber auch noch die S2, S25 oder S3 oder auch die Flughafenlinie S9 zwischen Schöneweide und Flughafen BER. Hier allerdings im 40-Minuten-Takt. Der Fernverkehr ab Berlin ist um 3/4 zum Erliegen gekommen. Dennoch haben auch viele Fahrgäste Verständnis für den Streik der relativ kleinen Gewerkschaft GDL, die unter anderem eine Corona-Prämie von 600 € fordert.
Ich habe Verständnis dafür. Es ist natürlich anstrengend für die Pendler.
Es wird alles teurer rundherum und die Löhne bleiben gleich. Das kann nicht sein.
Vorerst geht der Streik bis Mittwochmorgen 2 Uhr. Noch ist nicht klar, wann weiterverhandelt wird.
Raphael Knopp aus Berlin. Wer aus Potsdam nach Berlin wollte, musste wie in den ersten Streiktagen umplanen, berichtet RBB-Reporterin Claudia Stern vom Potsdamer Hauptbahnhof.
RE1 9. Aaron aus Leipzig will nach Berlin. Aber ganz so einfach wie sonst ist das heute auch nicht. Die S7, die er eigentlich nehmen wollte, fällt aus.
Na, im Moment bin ich gerade ein bisschen überfordert, dass die App, die ich benutze, mich quasi nicht darüber informiert hat, dass hier nichts fährt. Ja, da muss ich jetzt mal sehen. Ich weiß tatsächlich gerade noch gar nicht, wie es weitergeht. Also ob ich jetzt irgendeinen Bus nehme oder... Nee, keine Ahnung.
Eine Alternative für alle Potsdamer Berlin-Pendler ist die verlängerte S1 Richtung Oranienburg. Entsprechend gut gefüllt ist der Bahnsteig. Auch nach Brandenburg-Havel und Magdeburg fahren zumindest einmal pro Stunde Regionalzüge. Auf die sind auch viele Schüler angewiesen. Viele andere Regio-Verbindungen, zum Beispiel nach Michendorf oder Zossen, fallen ersatzlos aus. Nervig, sagen viele Fahrgäste. Trotzdem haben die meisten Verständnis für die Streiks.
Die Bahnen versuchen so viel zu machen, wie sie können mit dem Personal, was sie haben. Blöd für mich ist es natürlich auch, aber die Leute wollen auch nur mehr Geld haben für die Arbeit, die sie machen.
Ich persönlich finde es nicht okay, weil es betrifft viele Leute, die zur Arbeit müssen, die unter Umständen auch nicht hinkommen.
Ich finde es zwar sehr unpraktisch für die Pendler, aber trotzdem haben die ein Recht darauf.
Ich kann es einerseits nachvollziehen, andererseits natürlich für mich als Einzelperson, der nach Berlin muss, ein bisschen schwierig. Ja.
Ich finde es anstrengend, ich finde es nervig, aber ich sag mal so, im Zweifel wollen die halt auch nur einen gescheiten Job mit einer geregelten Arbeitsstelle, Lohn, Zeit und so weiter. So von da aus muss es sein.
Das Credo vieler Potsdamer also, ruhig bleiben und hoffen, dass der nächste Zug planmäßig fährt. Oder eben doch aufs Auto umsteigen. Für diese Lösung haben sich, den vollen Straßennacht zu urteilen, die meisten Pendler heute entschieden.
Claudia Stern, Potsdam. Vom Regionalverkehr abhängig sind viele Brandenburger, die weiter weg von Berlin wohnen. Zum Beispiel in Cottbus, wo Reporterin Jasmin Schomba die Entwicklung den Tag über verfolgt hat.
6 Uhr früh, eine Handvoll Menschen ist am Cottbuser Hauptbahnhof. Warum hier so gut wie nichts rollt, die Pendler wissen Bescheid und haben sich mehr oder weniger vorbereitet.
Wir wussten, es hat gestern Abend, aber der Zug war gestern Abend noch als gültig drin.
Eigentlich wäre ich heute erst in einer halben Stunde ungefähr gekommen. Den Streik bin ich gestern schon hergefahren und bin seit 12:30 hier. Jetzt geht's gleich weiter. Wird spaßig.
8 Uhr, dann kommen doch Menschengruppen. Die allerdings steigen aus oder in einen Zug der ODEC, der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft. Hier wird nicht gestreikt. Nach Görlitz oder beispielsweise Wismar geht es hier laut Fahrplan. Kurz vor 9, Friedhelm Josef, der örtliche Streikleiter der GDL, verdeutlicht nochmal den Standpunkt der Lokführer.
Ich mache das jetzt im September 42 Jahre mit allen Höhen und Tiefen, was zurzeit abläuft. Also zweite, dritte Klasse komme ich mir vor. Wir wollen ja nichts Außergewöhnliches. Wir wollen ganz einfach für unsere Arbeit fair bezahlt werden.
Mittag. Die recht kleine Infotafel am Servicepunkt der Deutschen Bahn findet immer öfter Beachtung. Auch die Mitarbeiter werden angesprochen. Im Großen und Ganzen sind die Leute aber informiert. Der Streik als Mittel für den Arbeitskampf wird weitestgehend akzeptiert.
Ist ihr gutes Recht. Ist halt nur blöd, wenn es dann auf die Kosten der Bevölkerung geht. Ne? Aber ja, was will man machen? Ne?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verstehe ich alle Mitarbeiter, die deswegen streiken. Wiederum andererseits verstehe ich auch alle, die aufs angewiesen sind.
Eigentlich schlecht, weil es trifft ja letztendlich die, die nichts damit zu tun haben, wirklich.
Gestreikt wird bei den Lokführern der GDL noch bis Mittwoch früh 2 Uhr.
Jasmin Schomba berichtete aus Cottbus. In Berlin sind erste afghanische Ortskräfte und ihre Familien angekommen. Sie waren über die Luftbrücke der Bundeswehr aus Kabul herausgeholt worden. 35 Menschen, 17 davon sind Kinder, meist Kleinkinder, berichtet Sabine Müller.
Es kamen weniger Menschen, als eigentlich angekündigt waren. Aber die Lage sei eben sehr unübersichtlich, sagt Integrationssenatorin Elke Breitenbach dem RBB. Nachdem die Menschen in Frankfurt am Main gelandet waren, wurden sie registriert und auf Corona getestet. Dann ging's per Bus nach Berlin. Gegen 5 Uhr morgens waren sie hier, berichtet Breitenbach.
Die Menschen kommen mit dem an, was sie am Leib tragen. Sie konnten überhaupt nichts mitbringen. Also sie haben im besten Fall ihre Papiere noch mitgebracht. Und sie sind völlig erschöpft und traumatisiert. Also vor allem auch bei den Kindern. Die haben grausame Dinge erlebt.
Die Senatorin bittet um Ruhe für die afghanischen Ortskräfte und ihre Familien. Deshalb sagt sie auch nicht öffentlich, in welcher kurzfristig reaktivierten Flüchtlingsunterkunft die Menschen jetzt untergebracht sind. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Umfeld der Unterkunft wurden über die bevorstehende Ankunft informiert. Laut Breitenbach waren die ersten Reaktionen positiv.
Da gab es auch erstmal Hilfsbereitschaft, auch vom Quartiersrat. Die kümmern sich darum und sammeln jetzt auch Spenden.
Elke Breitenbach erklärt im RBB, es sei schon angekündigt, dass noch weitere afghanische Ortskräfte mit ihren Kernfamilien nach Berlin kommen. Wann und wie viele, sei aber noch nicht klar. Das Land Berlin agiert genau wie die brandenburgische Erstaufnahmeeinrichtung Doberlug-Kirchhain als ein Verteilzentrum für die afghanischen Ortskräfte. Ein großer Teil von ihnen wird nach ein paar Tagen in andere Bundesländer weiterreisen.
Sabine Müller, RBB 24, Landespolitische Redaktion. Digitalisierung, Elektrifizierung und Automatisierung. Die BASF will im brandenburgischen Schwarzheide an diesem Wandel mitwirken. Bis 2050 soll der Chemiekonzern zudem klimaneutral werden. Das interessierte den Bundespräsidenten, berichtet RBB-Reporterin Aline Lipsch aus Schwarzheide.
Die Chemieindustrie verbraucht unheimlich viel Energie. Das ist so und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Es wird wohl eher noch schlimmer, wenn in Zukunft klimaneutral produziert werden soll. Paradox? Naja, um die energieintensiven Prozesse umweltfreundlich zu machen, werden viele davon elektrifiziert, erklärt Jürgen Fuchs, der Vorstand der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide. Man braucht also mehr Strom. Wenn der allerdings aus erneuerbaren Quellen wie Wind oder Sonne kommt, wird der CO2-Fußabdruck wieder kleiner. Doch.
Was wir brauchen, sind wettbewerbsfähige Strompreise, um auch in Zukunft hier das Wachstum, was wir hier begonnen haben, auch mit unserer Batteriematerialienanlage erfolgreich weiter umsetzen zu können.
Bezahlbarer Strom, um die 4 Cent die Kilowattstunde, anstatt wie jetzt 10 Cent, fordert Jürgen Fuchs heute beim Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Schwarzheide. Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Kathodenmaterialfabrik, die gerade noch im Bau ist und kommendes Jahr in den Testbetrieb startet. Frank-Walter Steinmeier sagte dazu:
Dieses ist ein wichtiger Schritt, glaube ich, um auch in Deutschland Batteriefertigung wieder möglich zu machen und gleichzeitig Batterierecycling, die auch an diesem Standort stattfinden wird. Mit anderen Worten, ein Beispiel dafür, wie Transformation in Zukunft stattfinden kann.
Diese Transformation geht aber nicht ohne erneuerbare Energie, die vor allem schnell verfügbar ist. Ministerpräsident Dietmar Woidke, der auch vor Ort war, erklärt:
Ich halte den Bau der Übertragungsnetze, der ja in Deutschland auch nur sehr schleppend vorangeht in den letzten Jahren, für gescheitert. Das ist unser Thema nicht nur hier in Schwarzheide, das ist unser Thema auch in Grünheide. Deswegen, wir brauchen eine dezentrale Nutzung.
Diese Forderung wurde heute mehrfach deutlich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich dazu jedoch nicht genauer.
RBB-Reporterin Aline Lepsch. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören auf inforadio.de oder als Podcast fast überall, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.